Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Vielen, vielen Dank euch fürs Musikmachen. Es gibt einfache Lieder zu spielen, als erstmal a cappella so anzufangen. Ich hoffe, ihr seid auch schon heiß auf den dritten Teil von dem Hobbit. Ja, ich freue mich schon richtig drauf. Ich bin gespannt. Ich habe schon die ganzen Trailer angeschaut und jetzt kommt so die letzte große Schlacht irgendwie in dem Film. Ich mag das. Mir gefällt sowas. Ich stehe auch auf das Lied von dem Drachen Smaug. Ja, Ed Sheeran hat das Lied geschrieben, Icy Fire. Das Lied kommt am Ende vom zweiten Teil und es gibt so ein YouTube-Video, wo er das irgendwie spielt. Ich glaube, das ist ein offizielles Musikvideo und es war schon so ein paar Monate so ein Ohrwurm. Ja, und jetzt kommt es wieder, der Hobbit geht wieder los. In dem Lied geht, wahrscheinlich würden in dem Film die Zwerge das Lied singen. Sie haben ihre Heimat verloren, ihren Berg. In dem Berg ist der Drache, Smaug, und er setzt die Welt in Angst und Schrecken. Er hat ihnen die Heimat geraubt und ja, jetzt verbrennt er, alle Bäume verbrennen im Text von dem Lied und die Zwerge sind traurig, fraglich, ob es überhaupt noch Hoffnung gibt. Die Welt steht in Flammen, Chaos bricht aus. Ein letztes Mal noch den Becher heben und anstoßen. Mehr gibt's nicht mehr zu tun. Alles steht in Flammen, Stille, Melancholie, Trauer. Das ist so die Stimmung von dem Lied. Irgendwie schön, aber irgendwie auch traurig. Und der Advent, der ist für mich auch eine Zeit, eine stille Zeit, eine starre Zeit. Und irgendwie ist er auch eine melancholische Zeit. Alles ist so nett. Und man denkt zurück ans Jahr, an die Kindheit vielleicht, das ist melancholisch. Aber die Vorweihnachtszeit, das ist keine traurige Zeit, das ist der Unterschied. Deswegen passt dieses Lied auf der einen Seite sehr gut, so von der Stimmung, ja, man kann das gut im Hintergrund laufen lassen, man kann sich das vorstellen, wie das auf dem Christkindlmarkt so über die Boxen kommt im Hintergrund. Und irgendwie passt das Lied auch überhaupt nicht, weil es ein ganz trauriges Lied ist und Weihnachten ist überhaupt nicht traurig. Ich weiß nicht, ob du das Gefühl hast, dass unsere Welt brennt, dass deine Welt brennt. Dass die Welt in Flammen steht. Natürlich ist da kein Drache, der deine Heimat besetzt hat. Kein Drache, der kommt und einfach die Bäume verbrennt, die Städte verbrennt, Menschen verbrennt. Aber ja, da gibt's schon eine Macht, ein System oder andere Menschen, die kommen in unser Leben und sie zerstören, sie machen kaputt. Sie besetzen das, was eigentlich gut für uns sein sollte. Vielleicht ein Hurrikan. Vielleicht was anderes. Ein Feuer, das nur Asche zurücklässt. Ein Sturm, der nur Trümmer zurücklässt. Da sind die Flüchtlinge in ihren kleinen, wackeligen Scheißbooten, die über das Mittelmeer fahren. Und für sie ist die Vorweihnachtszeit wahrscheinlich keine stille, heimelige Zeit, sondern eine kalte, eine düstere Zeit. Sie sind geflohen von zu Hause. Alles ist fremd, es ist kalt, vielleicht technokratisch. Manche Menschen empfangen sie freundlich, geben ihnen Liebe weiter und gleichzeitig demonstrieren seit 3 Wochen jeden Montag in Würzburg Menschen gegen diese Flüchtlinge. Sagen, die wollen wir nicht haben. Armutszuwanderer, Ausländer, die brauchen wir hier nicht. Seit drei Wochen demonstrieren Menschen und da wird Weihnachten ganz schön kalt, es lässt einem das Herz gefrieren. Und gleichzeitig gibt es Hoffnung, weil auch Menschen dagegen demonstrieren, weil Menschen die Flüchtlinge willkommen heißen, weil sie ihnen helfen, weil sie ihnen erklären, was wir an Weihnachten feiern und weil sie es mit ihnen feiern. In der alten Heimat von diesen Flüchtlingen, da sitzt sowas wie so ein Drache, der ihre Heimat besetzt hat. Etwas Schreckliches, vielleicht ein Bürgerkrieg, oder eine Hungersnot, eine Krankheit wie Ebola, eine radikale religiöse Gruppierung wie ISIS, ein Sturm, der alles kaputt macht. Krieg, Feuer, die Erde brennt, die alte Heimat ist verloren. Oder vielleicht brennt deine Welt ganz anders. Selten, dass Flüchtlinge unter uns sind. Aber vielleicht brennt deine Beziehung. Da hat sich dieser Drache eingenistet. Deine Beziehung, die gibt's gar nicht mehr. Vielleicht ist sie offiziell aus. Oder nur für dich innen drin. Du hast abgeschlossen damit, zu wenig Kommunikation, Frust. Irgendwie konntet ihr die Probleme nicht so richtig bewältigen. Und du hast, für dich ist das verbrannt, diese Beziehung. Asche, da ist nichts mehr. Und wenn du alleine bist und darüber nachdenkst, dann ist da Stille und vielleicht auch Melancholie. Eine schöne Zeit, wie es am Anfang war, und Trauer. Stille und Melancholie und Trauer. Deine Beziehung, dein Zuhause ist genommen und du bist allein. Alles ist verbrannt, deine Welt steht in Flammen, auch wenn außer dir das vielleicht gar keiner merkt. Aber deine Welt ist verbrannt. Hartes Thema. Wir beschäftigen uns in dieser Predigtreihe mit diesem Thema. Wir starten mit einer neuen Predigtreihe und ihr seht das am Design, es ist die Weihnachtspredigtreihe und das liegt ja auch nahe in dieser Jahreszeit. Eine Zeit voll Freude, eine glückliche Zeit und vielleicht ist Weihnachten genau das für dich, nicht still, melancholisch und irgendwie auch traurig, weil du alleine feierst, sondern es ist einfach eine glückliche Zeit und du freust dich auf Weihnachten. Und dann musst du jetzt in dieser Predigt auch nicht zwanghaft irgendwas suchen, was scheiße ist. Irgendwas, was nicht läuft. Das ist okay. Was ich sagen will in dieser Predigt ist, Weihnachten ist für dich da, wenn du glücklich bist, wenn du glücklich bist mit deiner Familie und es wird ein super, super Fest. Aber Weihnachten ist für dich auch ein Fest, wenn du alleine bist und deine Welt verbrannt ist und ein Drache deine Welt besetzt hat. In jedem Gottesdienst dieser Reihe wird es ein Lied geben. Ein Lied, das du auch kennst, wenn du nicht so oft hier bei uns im Gottesdienst bist. Ein Lied aus den Charts, vielleicht jetzt oder aus den letzten 20 Jahren. Ich habe schon Leuten hören, wahrscheinlich wird es U2 irgendwann mal geben. Jeden Sonntag wird es um das gleiche Thema gehen. Sogar um den gleichen Bibelvers, aber aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Und es wird immer ein Lied dazu geben. Und es kommen sehr unterschiedliche Menschen, die was dazu erzählen. Ich bin Matze, einer von den Pastoren hier in der City Church. Aber es kommen mehr Leute. Ansgar kommt, Ansgar Hörsting ist der Präses. Das ist so eine Art Oberhirte oder Vorsitzender der Freien Evangelischen Gemeinden. Also ist irgendwie der Chef von knapp 500 Gemeinden und Sprecher von den Freikirchen in Deutschland und was sonst was alles. Für uns ist er einfach der Ansgar. Und er kommt und er erzählt etwas aus seinem Leben, was ihm wichtig ist. Und Tamara Blaschek, unsere Kinder- und Teenie-Referentin, wird ihre Sicht auf dieses Thema mit uns teilen. Und am Ende, am 24. kommt der Christoph. Vom Christoph gibt es kein breites Foto übrigens in Schwarz-Weiß. Ich habe keins gefunden. Ja, da kommt der Christoph und er wird auch nochmal zu dem Thema reden. Es geht dabei natürlich um Weihnachten, aber nicht direkt um die Weihnachtsgeschichte. Nicht, weil wir glauben, dass ihr die Geschichte schon kennt und deswegen sollten wir eine andere Geschichte erzählen. Das, über was wir reden werden, das werdet ihr die meisten von euch auch kennen. Aber wir glauben, dass es wahnsinnig wichtig ist und hilft, dass es nicht nur so eine süße kleine Geschichte ist, sondern dass wir checken, um was es an Weihnachten wirklich geht und warum Menschen Weihnachten feiern können, die ein glückliches Fest mit ihrer Familie haben und warum Menschen Weihnachten feiern können, bei denen im Leben gar nichts in Ordnung ist. Es geht um den Grund, warum du dich an Weihnachten freuen kannst. Es gibt einen Grund, warum Weihnachten ein Fest der Freude und der Hoffnung ist, egal in welcher Lebenslage. Und dieser Grund hängt mit dem wohl bekanntesten Vers der Bibel zusammen. Wenn du den Flyer aufgemacht hast, hast du vielleicht schon gesehen, um was es geht. Es kommt ein junger Mann oder ein mittelalter Mann, wir wissen es gar nicht so genau, ein Mann kommt auf jeden Fall abends zu Jesus. Und sie kommen ins Gespräch, er stellt ihm Fragen und letztlich, vereinfacht gesagt, geht es um diese Frage, oh mein Gott, dieser Himmel. Das ist natürlich keine Frage, wenn du in deinem Kopf nicht automatisch diesen Text ergänzt, durch die Zeile, wie komme ich da nur rein, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du fragst einfach deine Kinder, das ist die eine Möglichkeit, oder du googelst später einfach Materia OMG. Oh mein Gott. Wenn ihr früh hier drin wart, habt ihr es gehört, oh mein Gott, dieser Himmel, wie komme ich da nur rein? Es geht um zeitgenössische Musik, Rap und so, ja. Der Mann, der Jesus begegnet, das ist nicht Materia, sondern dieser Mann hier, Nikodemus. Nikodemus redet mit Jesus. Nikodemus ist ein Gelehrter, der kennt sich aus, der ist bewandert in religiösen Schriften. Der kennt sich aus mit dem Judentum, der hat Ahnung und er ist gleichzeitig ein Ortsvorsteher. Ja, also er ist wahrscheinlich vertrauenswürdig und er hat wahrscheinlich irgendwas drauf und er hat Fragen. Dieser Mensch kommt zu Jesus und sie diskutieren. Da ist dieser Mann und er weiß schon einiges. Nikodemus geht davon aus, erstmal, dass es Gott überhaupt gibt. Das ist für ihn klar, er ist ein gläubiger Jude. Und er geht davon aus, dass es gut ist, mit diesem Gott irgendwie Kontakt zu haben, sich nach dem Willen von diesem Gott zu richten. Das versucht er, deswegen kommt er zu Jesus. Er stellt Fragen. Und er hat noch eine weitere Voraussetzung. Nikodemus geht davon aus, dass Jesus einer ist, der einen guten Draht zu diesem Gott hat, dem er vertraut. Er sagt, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, den Gott gesandt hat. Denn niemand kann solche Wunder tun wie du, wenn Gott nicht mit ihm ist. Also Nikodemus hat einige Voraussetzungen. Ja? Wenn du jetzt diesen Weg mitgehst mit diesem Gespräch, das Nikodemus mit Jesus führt, dann musst du dir am Anfang bewusst sein, Nikodemus hat schon Voraussetzungen. Vielleicht hast du die auch. Vielleicht glaubst du auch an Gott. Vielleicht glaubst du, es wäre gut, von diesem Gott etwas zu wissen, mit diesem Gott in Kontakt zu sein. Und vielleicht glaubst du auch, dass Jesus etwas mit diesem Gott zu tun hat. Dann hast du ähnliche Voraussetzungen wie Nikodemus. Vielleicht glaubst du das auch alles nicht. Dann ist der Weg für dich vielleicht etwas weiter, um zu verstehen, um was es heute geht. Nikodemus hat auf jeden Fall diese Voraussetzungen. Und Jesus redet mit ihm. Jesus redet darüber, wie es ist, neu geboren zu werden. Und Nikodemus versteht nicht. Das ist auch ein komisches Thema. Jesus sagt ihm, du musst neu geboren werden. Und Nikodemus sagt, ich kann doch nicht einfach zurückschlupfen in meine Mutter. Das geht doch nicht. Er versteht nicht. Und Jesus geht es natürlich nicht um eine biologische Geburt. Was Jesus sagen will, ist, dass es sein Leben von Grund auf ändern muss, wie bei einer Geburt ein neues Leben entsteht. Neues Leben entsteht. Die Vorzeichen ändern sich. Ein Wechsel, ein Tausch, wie ein neues Vorzeichen vor die Klammer gesetzt. Vielleicht kennt ihr das noch aus Mathe. Alles ändert sich dahinter. Und Nikodemus versteht immer noch nicht so richtig. Und Jesus erklärt ihm weiter. Es ist noch nie jemand in den Himmel hinaufgestiegen. Der Einzige, der dort war, ist der, der aus dem Himmel herabgekommen ist. Der Menschensohn. Und damit meint Jesus sich selbst. Und wie Jesus damals die Schlange in der Wüste erhöhte, so muss auch der Menschensohn erhöht werden. Und damit macht er das Kreuz, er macht darauf so eine Andeutung. Damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Jesus will diesem Nikodemus sagen, ich bin dieser Typ, ich bin dieser Menschensohn, von dem ich rede. Ich komme aus dem Himmel, ich komme von Gott und wurde ein Mensch, weil kein Mensch von hier unten zu Gott hochgekommen ist und wieder zurückgekommen ist. Deswegen kommt Gott hier runter. Ich bin der Einzige, der dir sagen kann, wie das mit dem Himmel ist. Mit anderen Worten, ich bin Gott selbst. Und dann redet Jesus weiter, er erklärt, warum das alles, diese ganze Sache und diese Geschichte, diese Sätze, die haben Weltgeschichte geschrieben. Sie fassen in wenigen Worten das zusammen, um was es im Christentum geht. Sie fassen zusammen, warum es die City Church gibt, warum es überhaupt Kirchen gibt. Sie fassen zusammen, was Gott mit dieser Welt vorhat. Und dieser Text ist sehr bekannt, darum wird es die nächsten 4 Wochen gehen. Er erklärt ihm, denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Nochmal, lass dir das auf der Zunge zergehen. Lies das mal durch. Hör genau hin, auch wenn du das schon kennst. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Gott liebt diese Welt. Gott liebt diese Welt unbeschreiblich. Gott liebt dich unbeschreiblich und er liebt mich unbeschreiblich. Und auch den Typ neben dir, ob du ihn kennst oder nicht, ob er vielleicht etwas überriecht oder nicht. Gott liebt diese Person. Und Gott liebt nur, nicht nur die Menschen, sondern er liebt auch Tiere, er liebt auch Bäume, auch wenn das hippiemäßig klingt. Gott liebt diese Welt, diese ganze Welt mit allem, was dazugehört. Gott liebt sie. Und er zeigt seine Liebe dadurch, dass er seinen Sohn schickt, dass er selbst Mensch wird, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat. Leben in Fülle, Leben, das kein Ende kennt. Ewiges Leben, volles, pralles Leben in Ewigkeit. Damit wir nicht verloren gehen, damit wir nicht an dieser Welt mit ihrem Leid, ihrem Schmerz, ihrer Schuld zerschellen, damit wir nicht verbrennen, damit dieser Drache uns nicht alles kaputt macht. Und Gott schickt jetzt seinen Sohn, Jesus Christus, von dem das ganze Neue Testament immer wieder redet. Er steht vor Nikodemus und Nikodemus stand vielleicht das Erstaunen oder die Verwunderung oder der Unglaube, vielleicht auch Unverständnis ins Gesicht geschrieben, vielleicht auch Schrecken. Da sagt jemand, ich bin Gottes Sohn, ich bin Gott, ich bin selbst auf diese Welt gekommen. Gott hat seinen Sohn nicht in diese Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie zu retten. Das ist der Sinn von Weihnachten. Gott will diese Welt retten. Und er will das nicht nur einfach so, sondern er tut konkret etwas, um das Wirklichkeit werden zu lassen. Nicht nur etwas, er tut wahnsinnig viel dafür. Er selbst wird Mensch. Er selbst geht mitten in dieses Leid, mitten in diesen Berg voll mit Feuer. Wahrscheinlich weißt du das schon irgendwie. Wahrscheinlich hast du das schon mal gehört, ob du es glaubst oder nicht. Das mag vielleicht ein Unterschied sein, aber diese Nachricht haben die meisten Europäer wahrscheinlich schon mal gehört. Aber überleg mal, was das praktisch heißt. Gott liebt diese Welt so unglaublich, dass er alles für diese Welt gibt. Was könnte das für dein Leben bedeuten? Was bedeutet das für die Asche in deinem Leben, für das, was verbrannt ist, für das, was kaputt gegangen ist? Für diese stillen, melancholischen, traurigen Momente in deinem Leben? An Weihnachten feiern wir, dass Gott auf diese Welt gekommen ist. Ein Kind in der Krippe. Und im Advent erinnern wir uns an diese Ankunft. Gott kommt. Gott kommt in diese Welt und wir bereiten uns darauf vor. Letzte Woche hat Markus Iff gesagt, vielleicht stellt ihr ein Möbelstück als Zeichen dafür raus, ein altes Möbelstück, um Platz zu machen für etwas Neues, das kommt. Gott kommt in dein Leben. Wir bereiten uns vor und ein bisschen ist das wie schwanger sein mit Gott, ja. Das ist eine Zeit, wo wir uns vorbereiten, dass etwas Neues kommt in unser Leben, was unser Leben bestimmen wird. Vielleicht eine komische Vorstellung, aber es ist wie schwanger sein mit Gott. Du bereitest dich vor, du weißt, da kommt etwas, Weihnachten. Und wir tun das, weil wir ahnen, dass das, was vor 2000 Jahren dort in Bethlehem passiert ist, heute Auswirkungen auf unser Leben hat. Das ahnen wir. Gott will ja auch in dein Leben kommen. Und der Advent ist die Zeit zum Ruhigwerden, still werden, melancholisch vielleicht und sich genau darauf vorzubereiten. Gott kommt in dein Leben, weil er dich und weil er diese Welt liebt und weil er dich und diese Welt retten will. Auch weil er weiß, dass nicht alles okay ist in dieser Welt, dass wir diese Rettung brauchen. Und darum ist Weihnachten ein Fest von Hoffnung und von Freude. Auch wenn in deinem Leben Asche ist, auch wenn Sachen kaputt sind in deinem Leben. Wir machen Weihnachten ja gern zum Fest der Familie und das ist auch gut so, das ist okay. Nur wenn es da stehen bleibt, dann ist schade. Weihnachten ist so tief in unserer Kultur verwurzelt, dass auch die Menschen Weihnachten feiern, die mit diesem Jesus gar nichts anfangen können. Manchmal treibt das dann etwas komische Blüten, Freunde haben jetzt erst neulich Bilder von einem coolen Weihnachtsmarkt gepostet, der hieß aber Lichtermarkt, weil irgendwie das Weihnachten, ja, das hat mit Jesus zu tun, das war den Leuten so fremd, die haben es einfach Lichtermarkt genannt. Weil es tief in uns drin ist, es wird kalt, es ist dunkel, wir zünden Kerzen an und das ist schön und das ist auch gut. Die Nationalsozialisten haben das versucht, das Lichterfest unter dem Lebensbaum zu feiern, weil ihnen wohl klar war, man kann es nicht ganz ausrotten, aber diese eigentliche Botschaft, dass Jesus in diese Welt kommt, weil Gott jeden Menschen liebt, das hat nicht zu ihrem Konzept von der Welt gepasst. Aber das ist der Grund von Weihnachten und darum kann man Weihnachten feiern, auch wenn man keine Familie hat, mit der man unter dem Lichterbaum sitzen kann. Selbst wenn man gar keinen Lichterbaum hat, kann man trotzdem Weihnachten feiern, weil dieser Jesus in die Welt gekommen ist. Weil er dein Leben verändert. Wir feiern Weihnachten oft das Fest der Familie und da gehen wir auf Familien feiern und versuchen peinlich berührt Fettnäpfe zu umschiffen, weil wir ein nettes Familienfest haben wollen und ahnen, wenn wir sagen, was wir denken, dann wird es wahrscheinlich kein nettes Familienfest. Und dann wird es manchmal eine ganz schön verlogene Veranstaltung, so ein Familienfest, wenn wir zusammensitzen. Oder wir freuen uns auf Weihnachten, weil wir so viele geile Sachen bekommen, Geschenke bekommen. Und es ist okay, Geschenke zu bekommen. Ich weiß schon, ich werde ein... Jetzt ist es soweit. Ich weiß, ich werde einen Rasierer bekommen. Und wenn nicht von meiner Frau, dann von den Technikern. Weil das dann mit dem Mikro einfacher wird. Kann man mich hören? Gut. Ja, der Bart macht die Techniker wahnsinnig. Und mein Rasierer ist wirklich kaputt. Ohne Witz. Ja, und ich bekomme einen zu Weihnachten und es ist okay, Geschenke zu bekommen, ja. Aber es ist schade, wenn es nur um das Geschenk geht und der Sinn hinter dem Geschenk völlig verloren geht. Das ist alles okay, ich will euch Weihnachten nicht madig machen. Ich stehe auf Weihnachtsmärkte, ich werde heute mit Freunden nach Sommerhausen gehen auf den Weihnachtsmarkt. Ich werde morgen nach Augsburg fahren und da wahrscheinlich wieder auf den Weihnachtsmarkt gehen. Und nächstes Wochenende sind meine Frau und ich in Leipzig. Und wir werden auf den Weihnachtsmarkt gehen. Also ich mag das, keine Angst. Ich will dir Weihnachten überhaupt nicht madig machen. Nur vergiss den Sinn dahinter nicht, sonst wird es hohl und leer. Es ist cool, sich Geschenke zu machen, aber das ist ein Symbol dafür, für das Geschenk, das Gott uns gemacht hat. Es ist cool, ein Licht anzuzünden, viele Lichter anzuzünden, weil es ein Symbol dafür ist, dass Gott Licht in die Dunkelheit gebracht hat. Und wenn wir das nicht vergessen, dann ist es mehr als einfach nur nett. Dann ist da richtige Freude auf diesem Weihnachtsmarkt. Und das lässt sich dann auch super kombinieren mit Gemütlichkeit und Plätzchen. Das ist auch nicht falsch. Aber der Sinn, der trägt viel, viel weiter als dieses Familienlichterfest. Weil der Sinn, der kann dir auch Freude geben, wenn du keine Familie hast und wenn du keinen Weihnachtsmarkt hast, der nett ist. Wenn du so viel arbeiten musst, dass du gar keine Zeit hast, auf so einen Weihnachtsmarkt zu gehen, dann kann Weihnachten dir trotzdem eine Freude machen, trotzdem Licht in deiner Dunkelheit sein. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Das ist Weihnachten. Manchmal weiß ich nicht, warum Gott eigentlich diese Welt liebt. Man kann natürlich sagen, Gott ist am Leid auf dieser Welt zuständig. Man kann sich das fragen, bei so einem Wirbelsturm, warum lässt Gott das zu? Und die Frage ist, glaube ich, schon berechtigt. Und gleichzeitig müssen wir auch ehrlich zugeben, wir haben mit der Klimaerwärmung schon auch selbst was zu tun. Und ich glaube, Gott liebt diese Welt nicht, weil die Welt so wahnsinnig toll ist, sondern weil Lieben eine von seinen zentralen Charaktereigenschaften ist. Gott ist einfach so, er liebt. Er liebt diese kaputte, verrostete, eingerostete Welt mit ihren tollen Seiten und ihren kaputten Seiten. Gott liebt sie mit allem. Er liebt die ganze Welt. Vor ziemlich genau eineinhalb Jahren habe ich genau hier über genau denselben Predigttext gepredigt. Und ich habe nach Beispielen gesucht, was in dieser Welt nicht in Ordnung ist. Und ich habe das gestern nachgelesen und es hat mich schon traurig und auch betroffen gemacht, was ich gelesen habe, weil ich hatte zwei Beispiele. Das war damals in dieser Predigtreihe. Und ein Beispiel war, dass Flüchtlinge versuchen, über das Mittelmeer nach Europa zu kommen und dass sie einfach ertrinken. Und daran hat sich überhaupt nichts geändert. Es wurden mehr. Nachgeschaut, es gibt so Statistiken, weil geschätzt wird, wie viele es sind. Es wurden mehr. Mehr, die gekommen sind und mehr, die ertrunken sind. Und ich hatte ein anderes Beispiel, nämlich Flüchtlinge aus Syrien. Und 1,5 bis 2 Jahre, es hat sich nichts geändert. Es ist nicht besser geworden. Also diese Welt ist manchmal kaputt, auch wenn ich denke, meine Welt ist eigentlich so ganz in Ordnung. Dann ist meine Welt auch so ganz in Ordnung, weil ich dieses Leid ausklammer, weil ich das nicht an mich ranlasse. Es passt nicht alles bei uns. Aber trotzdem liebt Gott diese Welt. Er liebt uns und er liebt diese Welt. Das wundert mich und gleichzeitig habe ich Gott genauso immer erfahren in meinem Leben. Bei mir ist auch nicht alles okay und es ist nicht alles gut, was ich mache. Da sind kaputte Sachen und ich brauche einen, der mich da rauszieht. Ich brauche einen, der mich rettet. Und vor 13 Jahren habe ich das erste Mal das gemacht, habe zu Gott gebetet und gesagt, hey, ich brauche einen, der mich da rauszieht. Ich brauche einen, der mich rettet. Und ich habe ihn so erlebt, einer, der mich liebt, obwohl da Sachen kaputt sind. Einen, der mich liebt, auch wenn Sachen immer wieder kaputt gehen in meinem Leben. Ich bin kein Mensch, der ohne Schuld ist. Ich verletze andere Menschen. Und auch an diesen großen Geschichten in der Welt habe ich schon meinen Anteil. Ich habe mein Sparbuch und ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, wie dieses Geld wirtschaftet. Ich gehe davon aus, dass dieses Geld in irgendwelchen Firmen steckt, in irgendwelchen Beteiligungsgesellschaften, die auch Waffen produzieren. Und ich gehe davon aus, dass wenn ich irgendwie meine vermögenswirksamen Leistungen in einen Aktienfonds gesteckt habe, dass da auch Nahrungsmittelspekulationen mit passieren könnten. Zumindest weiß ich es nicht. Ich habe es nicht ausgeschlossen. Vielleicht bin ich zu bequem und zu faul dazu, aber ich habe es nicht gemacht. Ich ahne, dass ich meinen Anteil an dieser kaputten Welt habe. Aber ich weiß, Gott wurde Mensch, ein kleines, verletzliches Kind in einer Krippe, ein Flüchtling in Ägypten. Und dieses Kind wird erwachsen, es erklärt Menschen wie Nikodemus und uns, was Gottes Plan mit dieser Welt ist. Und Jesus stirbt am Kreuz für meine Schuld, für deine Schuld, für diese kaputte Welt. Weil er will, dass diese Welt sich ändert, weil Gott seine Herrschaft in dieser Welt aufrichten will, die diese Schuld überherrscht, die größer ist als diese Schuld. Und Gott weiß, dass ich meine Verantwortung bei dem Teil nicht tragen kann, dass das zu groß ist für mich. Ich kann diese Schuld nicht bezahlen und darum stirbt er und bezahlt sie für mich. Das hat wenig mit dem Erzgebirge Lichterkranz zu tun, aber ganz, ganz viel mit Weihnachten. Es hat damit etwas zu tun, dass genau das die Hoffnung für unsere Welt ist, dass nicht wir diese Welt ganz und schön und heimelig machen müssen, sondern dass Gott am Werk ist und diese Welt ganz und wieder heil macht. Und wir können mitmachen. Wir sollen schon unsere Verantwortung dafür tragen, aber es ist Gott, der in erster Linie handelt, weil er weiß, dass wir nicht alles tragen können. Darum will er unser Leben neu machen, uns zu neuen Menschen machen. Ewiges Leben. Ob du das glauben kannst und ob du das glauben willst, das ist deine Entscheidung, du als Mensch vor Gott. Das kann niemand für dich treffen. Niemand kann das stellvertretend für dich tun. Letztlich musst du selber wissen, kann ich das glauben? Und will ich das glauben? Will ich diesem Gott vertrauen, den ich nicht richtig greifen kann, den du vielleicht in deinem Leben schon erlebt hast und daher kennst oder vielleicht auch nicht, der dir unbekannt ist? Vielleicht hast du diese Entscheidung längst getroffen in deinem Leben und du freust dich genau darum, Weihnachten zu feiern. Gott kommt in die Welt. Gott kommt in dein Leben jeden Tag neu und du erlebst es. Das ist super. Dann lade ich dich ein, mit uns Abendmahl zu feiern, mit uns die Gemeinschaft mit Jesus Christus zu feiern. Vielleicht glaubst du das, aber das geht in deinem Alltag immer wieder unter. Du erlebst es nicht, dass Gott jeden Tag immer wieder neu in dein Leben kommt. Dann bist du wahrscheinlich einer wie die meisten Menschen hier. Jemand, der irgendwie an Gott glaubt, aber das nicht ständig erlebt, dass Gott in seinem Leben handelt. Dann ist Advent genau deine Zeit. Eine Zeit, um nochmal mit Gott schwanger zu sein und dich auf ihn vorzubereiten. Vielleicht gibt es was in deinem Leben, was du einfach mal vor die Tür stellen solltest, um Platz zu machen für diesen Gott. Weil dieser Gott will dir begegnen. Er will in dein Leben kommen, jeden Tag neu. Und auch dann lade ich dich ein, feier mit uns das. Du musst nicht perfekt sein, um mit uns Abendmahl zu feiern. Vielleicht hilft es dir, wenn jemand für dich betet. Wir werden diesmal beim Abendmahl das so machen, dass es 4 Stationen gibt, oben 2 Tische und 2 Tische. Da werden Leute stehen, die euch Brot und Wein geben, Brot und Traubensaft. Und daneben steht jeweils eine Person, die für dich betet. Vielleicht hilft dir das, dass jemand für dich betet. Dann kannst du einfach zu dieser Person hingehen, vor dem Abendmahl, nach dem Abendmahl, und sie betet für dich, ein kurzes Gebet. Vielleicht sitzt du auch hier und du weißt gar nicht so genau. Dieser Gott, ja, vielleicht. Du kennst wahrscheinlich diese Geschichte, du hast es schon gehört, dass Jesus geboren wurde, warum wir Weihnachten feiern, aber ob du diesem Gott wirklich vertrauen kannst und auch willst, das ist fraglich. Geburt hat vielleicht auch mit Schmerzen zu tun, Sachen ändern sich. Vielleicht sitzt du da und fragst dich, wie soll das überhaupt gehen, mit diesem Gott zu leben? Da gibt es viele Wege. Ein guter Schritt ist vielleicht einfach heute mit diesem Gott zu reden, zu beten. Du für dich allein in dieser Reihe, wo du sitzt, oder jemand hilft dir. Kannst vorkommen, kannst hintergehen, jemand betet mit dir. Und dann kommst du zum Abendmahl und kannst diesem Jesus begegnen. Wenn du ihm begegnen willst, lade ich dich herzlich ein, mit uns Abendmahl zu feiern. Und du kannst nach dem Gottesdienst mit jemand reden, hier von der Musik, mit unserer Moderatorin, mit mir, mit anderen Leuten, die du kennst hier aus der City Church, die dich weiter begleiten und dir helfen, diesen Schritt zu gehen, weiter diesen Weg zu gehen, mit Jesus zu leben. Und vielleicht erlebst du dieses Jahr das erste Mal in deinem Leben wirklich diese Weihnachtsfreude. Dass dieses Geschenk, das du geschenkt bekommst von irgendjemand, von einem Freund, von deiner Frau, von deinem Mann, von deinen Eltern, von wem auch immer, dass das ein Symbol dafür ist, für das Riesengeschenk, das Gott dir gemacht hat. Das tiefe Wissen, Gott kommt in diese Welt, weil er dich unglaublich liebt. Und vielleicht sitzt du auch hier und sagst, ganz ehrlich, das ist nicht mein Ding. Dann freue ich mich, dass du da bist. Wir haben gute Musik und bequeme Kinositze. Hör dir die Musik an, denk darüber nach, vielleicht singst du mit, vielleicht nicht, kannst ganz entspannt sein. Lass deine Gedanken schweifen. Jesus war auf der Welt und am Ende seines Wirkens, nach vielen Wundern, nach Reden, nach Begegnungen mit Gelehrten wie Nikodemus und mit Zöllnern und Prostituierten, mit Witwen, ganz am Ende sitzt Jesus mit seinen Jüngern zusammen, mit seinen engsten Begleitern. Jesus weiß, dass er am Kreuz sterben wird. Er ohne Schuld wird die ganze Schuld und die ganze Falschheit dieser Welt tragen. Er weiß das. Das kommt auf ihn zu und er hat Angst davor. Er ist noch einmal mit seinen Jüngern. Er sitzt mit seinen Jüngern ein letztes Mal zusammen, sie essen. Und er gibt seinen Jüngern, seinen Nachfolgern, ein Symbol für seinen Tod und gleichzeitig ein Symbol voller Hoffnung darauf, dass er eines Tages wiederkommt. Eine Hoffnung darauf, dass Gott seine Herrschaft in dieser Welt aufbaut und dass das Leid ein Ende hat. Wir würden es wohl Himmel nennen, Reich Gottes. Matthäus hat es aufgeschrieben und er berichtet uns das so. Im weiteren Verlauf des Essens nahm Jesus Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten, nehmt und esst, das ist mein Leib. Dann nahm er einen Becher mit Wein, sprach ein Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sagte, trinkt alle daraus, das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele zur Vergebung der Sünden vergossen wird. Ich sage euch, von nun an werde ich nicht mehr vom Saft der Reben trinken bis zu dem Tag, an dem ich den neuen Wein im Reich meines Vaters mit euch trinken werde. Wenn du dich mit anderen erinnern möchtest, was Jesus damals getan hat, und wenn du dich mit uns als Gemeinde darauf freuen willst, dass Jesus wiederkommt und Gott sein Reich in dieser Welt aufbaut, dann lade ich dich herzlich ein, zum Abendmahl zu kommen. Menschen werden austeilen, sie werden da stehen und sie werden immer eine Gruppe von 4, 5, 6 Personen das Abendmahl geben. Brot und Wein mit den Worten: Christi Leib für dich gebrochen, Christi Blut für dich vergossen. Und daneben stehen Menschen, die für dich beten, die dir helfen, dich neu auf Gott auszurichten. Das wünsche ich dir, dass dir das im Advent gelingt. Das wünsche ich mir selber auch und uns als Kirche. Ich bete. Herr, du liebst diese Welt unglaublich. Und ich wünsche uns, dass wir das von dir lernen können, dass wir diese Welt lieben, auch die kaputte Welt, auch das, was nicht gut ist, dass wir es trotzdem lieben, auch wenn wir es nicht in Ordnung finden. Danke, dass du diese Welt neu machst, dass du unser Leben neu machst, dass du kommst in unser Leben, dass du dich so klein machst, dass du uns begegnest und dass du Mensch wurdest und für unsere Schuld, für unsere Falschheit bezahlt hast, damit wir leben können. Danke dafür. Danke, dass du jetzt schon vorbereitest, dass wir eines Tages mit dir feiern können, Wein trinken können und uns freuen, dass das Leid ein Ende hat. Und ich bitte dich, dass du uns in der Weihnachtszeit begegnest und wir davon ein Stück davon erleben können. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.